Danke, Herr, danke für diesen Tag. Danke, dass du sprichst. Und wir laden dich, Heiliger Geist, ein. Wirke, Herr, wirke durch mich. Wirke in unser Herzen das, was auf dem Herzen des Vaters ist. Amen. Ich habe gedacht, ich fange mal mit einem kleinen Witz an. Ich sage vorher, es ist ein Witz. Eine vor kurzem erschienene wissenschaftliche Studie hat festgestellt, dass Frauen, die ein paar Kilo zunehmen, länger leben als die Männer, die es erwähnen. Das war nicht ganz gut. Also die Gewichtszunahme ist vielleicht offensichtlich. Der Mann hat die Wahl, erwähne ich das oder nicht? Was ist klüger? Und darum geht es mir, um diese Wahl, die wir haben. Ne? Es war so ein, klang so absolut der Titel, du hast die Wahl. Ne? Wie eine Werbung, jetzt oder nie, du bist, es liegt an dir. Aber tatsächlich im Leben haben wir ständig Entscheidungen, die wir treffen müssen. Was ziehe ich heute an? Was stehe ich manchmal vor dem Schrank? Müsli oder Brot, Kaffee oder gar nicht? Welche Route fahre ich? Welchen Film gucke ich an? Es sind ständig Entscheidungen. Und es ist tatsächlich etwas, was im Säuglingsalter sich entwickelt. Wenn ein Baby auf dem Bauch liegt und das Gewicht verlagert, ja, da bildet sich die Fähigkeit, sich zu entscheiden, etwas abzuwiegen und eine Option auszuwählen. Und wir haben alle eine wesentliche Entscheidung zu treffen. Und das ist etwas, was wir nur für uns selbst treffen. Wir können es nicht für jemand anders. Jeder ist dran, du bist dran. Das ist uns für Gott zu entscheiden. Der Gott, wie er in der Bibel geoffenbart wird, ihm zu glauben, dass er gut ist und auch das, was er, also das ist eine Entscheidung, die wir treffen, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen. Aber die Entscheidungen, die wir dann täglich treffen, das ist ein täglicher Kampf tatsächlich, glaube ich, das, was da drin steht. Glaube ich, dass auch wenn es unbequem wird, wenn das Leben mir zu viel wird, wenn etwas anderes mich zieht, das sind die Entscheidungen, darum geht es mir heute, diese tägliche Wahl. Und ich möchte beginnen mit zwei Bibelstellen, und zwar, das sind die letzten Wörter, die Josua und Mose beide dem Volk Israel gegeben haben. Also am Ende des Lebens, was haben sie gesagt? Die haben ganz, ganz, ganz viel gesagt. Und dann am Ende haben beide etwas gesagt, was ich sehr treffend fand. Also könnte ich die erste Folie haben. In 5. Mose 30, Vers 19. Himmel und Erde, das ist jetzt Mose. Himmel und Erde sind meine Zeugen. Ich stelle dich heute vor die Entscheidung zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Also das ist eine Entscheidung, die wir für uns treffen. Es hat aber Konsequenzen auch für unsere Kinder, nicht nur für unsere Kinder, Kindeskinder, die Menschen um uns. Und dann was Josua hat auch was ganz Ähnliches gesagt, er war der Nachfolger von Mose in Josua 24. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also es ist ein Entweder-Oder-Situation. Das war Volk Israel, die kannten die Wege Gottes, die kannten die Gebote, aber die haben immer noch diese Wahl gehabt, wem wollt ihr dienen? Wollt ihr die Götter dienen, die wir in Ägypten kannten? Wollt ihr die Götter ringsherum? Wollt ihr so leben wie die Welt um euch? Oder wollt ihr dem Herrn dienen? Das ist die Entscheidung. Und es gibt kein Neutrales dazwischen. Keine, ja, ich glaube an gar nichts. Also die Bibel sagt uns ganz klar, Jesus sagt auch, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wenn wir uns nicht für Gott entscheiden, haben wir eigentlich eine Entscheidung getroffen. Und zwar was anderes, für was anderem. Und die Bibel, bevor die Bibel sagt, dass wir wählen sollen, zeigt sie uns, wie Gott ist. Und das sehen wir dann im allerersten Buch der Bibel, Auf Englisch heißt es Genesis, Ursprung, erste Buch Mose. Und da wird Gott vorgestellt. Also in dem Schöpfungsbericht sehen wir, Gott ist kreativ, Gott ist allmächtig und es heißt ständig gut, gut, gut. Gott sah, dass es gut war. Ja, Gott war gut gelaunt, Gott ist übrigens immer noch gut gelaunt. Und die in Genesis, in 1. Mose, sehen wir die Ordnung der Schöpfung. Und wir sehen auch, dass Gott Beziehung will, dass er eine verbundene Beziehung, ein Commitment haben will mit den Menschen. Jede Wahrheit in der Bibel lässt sich hier auf diesen Ursprung zurückführen. Ja, Genesis, Anfang. Und ich finde es toll, dass die Bibel nie versucht, Dinge abzuschwächen oder zu relativieren. Ja, die Bibel ist ganz klar, so kontrovers. Es gibt einen Schöpfer, der ist allmächtig, allwissend. Und das ist etwas, was wir nicht ganz begreifen können. Wir tun uns ganz schwer mit Rätseln, ne, mit Mysteries. Also wir sehen irgendwie eine Situation und sofort fängt unser Gehirn an, irgendwie eine Erklärung. Wir waren in Montenegro jetzt im Urlaub und ich sah dann einen Hund, ein Auto hinterherrennen, ganz furchtbar. Und sofort ging es bei mir im Gehirn los, oh nein, es ist ausgesetzt. Also sofort suchen wir nach Erklärungen, weil wir diese Lösungen wollen. Und es gibt aber Dinge, die wir nicht verstehen können. Wie können wir komplett einen Gott verstehen, der uns geschaffen hat? Das würde heißen, der Gott, der uns gemacht hat, passt hier rein. Ne? Also Gott ist größer, seine Wege sind unergründlich, sind höher. Er offenbart uns viele Dinge, aber vieles können wir nicht verstehen und das müssen wir akzeptieren. Ja, das ist ein Mysterium, ein Geheimnis. Wir wurden geschaffen, um eine Bundesbeziehung mit Gott zu haben, um die Erde zu bewachen und zu bewahren. Das ist eine Berufung, ein Privileg. Wir sind berufen, ein Segen zu sein. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Wir sind berufen, Dinge zu verändern, zu gestalten, schön zu machen. Und diese Berufung, die wir als Gottes Kinder haben, das wird ständig bekämpft, ständig angegriffen. Und das lesen wir auch in 1. Mose, dass es einen Widersacher gibt, ja, der ständig, ständig dran ist, uns anzugreifen, uns fertig zu machen, uns von der Berufung zu entfernen, für die wir geschaffen wurden. Und dazu will ich jetzt die nächste Folie bitte. Ich springe ein bisschen weiter in der Bibel zum Epheserbrief. Zu sehen, da lesen wir auch ein bisschen von diesem geistlichen Kampf, den wir haben. Es ist ein täglicher Kampf. Unser Kampf, es ist Epheser 6, Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also der Kampf ist nicht sichtbar. Der Kampf ist nicht mein Nachbar. Der Kampf ist nicht ein anderes Land. Der Kampf ist nicht der jetzt Menschen aus Fleisch. Es ist was Unsichtbares. Es geht eigentlich um Sachen, die wir nicht sehen können. Und was ich interessant finde, es heißt ja, sondern gegen die Gewalten. Und dieses Wort, wenn man im Griechischen guckt, das heißt Arche. Und dieses Wort bedeutet Ursprung. Ursprung, Anfang, jemand oder etwas, das ein Ding in Bewegung setzt. Und ich möchte behaupten, oder ich denke, dass es dämonische Mächte gibt, die immer an den Ursprung von Sachen gehen und das angreifen. Gibt es einen Gott? Gibt es ihn wirklich? Bildest du dir das ein? Bist du eine Frau? Bist du vielleicht doch ein Mann? Ist das ein Mensch? Oder sind es nur Zählen? Es geht immer an den Anfang. Sachen werden immer angegriffen an den Wurzeln. Und wenn wir, das sind wie Samen des Zweifels, und wenn sie aufgehen, dann gibt es eine bittere Ernte, dann werden wir von Gott weggezogen. Und diesen Kampf können wir im 1. Mose sehen. Genau das. Also, wenn wir in 1. Mose gucken, die Schöpfungsbericht, Gott hat die Welt erschaffen, hat alles mit Leben gefüllt und hat Mann und Frau, Adam und Eva, geschaffen. Und dann hat er einen Garten geschaffen, ja, ein Paradies, wo sie eine Aufgabe bekamen, ne, etwas zu tun. Sie sollten etwas damit gestalten. Und Gott freute sich dran. Er freute sich. Es heißt, wie gesagt, es war gut. Der Garten war gefüllt mit köstlichen Obstbäumen. Und mitten im Garten gab es zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gott gab Adam und Eva freie Hand, hat gesagt, ihr dürft alles essen, aber das nicht. Ein Baum nicht. Er sagte deutlich, sobald du davon isst, wirst du sterben. Und dann haben wir das, was Mose gesagt hat, ne? Leben und Tod. Die Wahl, Gott zu gehorchen oder eben nicht. Ja, das ist dann eine Entscheidung, eine Wahl. Und ich glaube, wir wissen alle, wie die Geschichte weiterlief. Ne? Die Schlange kam und hat Eva verleitet, die Frucht zu essen. Eva gab Adam was davon und sie wurden aus dem Garten vertrieben. Aber worum es mir geht heute, ist die Taktik der Schlange. Also ich habe vom Fußball gar keine Ahnung. Also ich habe jetzt Fußball geguckt, ich verstehe es nicht und abseits schon gar nicht. Aber eins weiß ich, dass ein guter Trainer, er lässt seine Mannschaft Filme von der gegnerischen Mannschaft anschauen. Ja, sie gucken Filme, sie analysieren, wie ist es aufgestellt, wie spielen sie, damit sie die Taktik verstehen und sie besser schlagen können. Und das machen wir heute. Und da bitte die nächste Folie. Wir lesen die ganze Geschichte. 1. Mose 3, 1 bis 17. Die Schlange war schlauer oder listiger als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der inmitten des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau: Ihr werdet bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon isst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Also hier finden wir die erste Frage in der Bibel. Und es ist interessant, die allererste Frage der Bibel stellt die Güte Gottes in Frage. Ja, ist Gott wirklich gut? Mensch, so viele Bäume und ihr dürft nichts davon essen. Also war auch gleich eine Lüge. Und da sehen wir, der erste Punkt über den Widersacher ist, dass er ein Lügner ist. Er ist ein Lügner von Anfang an gewesen. Und Eva hat ihm geantwortet: Wir müssen nicht mit dem Feind reden. Wir sind zum Gespräch mit Gott geschaffen, nicht mit dem Teufel. Hier können wir auch sehen, wie die Worte Gottes verdreht waren, ja, vom Feind. Aber auch, dass Eva das nicht ganz verstanden hat, wir dürfen sie nicht einmal berühren, das hat Gott nicht gesagt. Er hat gesagt, ist es nicht. Eva hörte auf die Schlange und diese Lügen brachte ihr Gehorsam ins Wanken. Sie hörte zu und sie schaute. Hier haben wir eine weitere Taktik. Eine Einladung, etwas anzuschauen, was uns nicht gut tut. Ja. Eva sah, dass die Frucht war, gut war und dass sie eine Augenweide war und dass sie wünschenswert war, weise zu werden. Also weise zu werden auf einen anderen Weg, als eine Alternative, eine Abkürzung, was Naheliegendes. Und im Neuen Testament können wir genau über diese Taktiken auch lesen. Ich hätte gerne die nächste Folie. Da im 1. Johannesbrief gibt Johannes uns wertvolle Ratschläge über die Taktiken, durch die wir verführt werden und ins Versuchung gebracht werden. Es ist echt interessant, das mit der Versuchung Evas zu vergleichen und festzustellen, so werden wir auch versucht. Ja? Es ist nichts Neues. Es kommt immer wieder tatsächlich so, es ist wie eine Fußballmannschaft, die die Taktik nie ändert. Die spielen immer gleich, aber doch auch erfolgreich. Also im 1. Johannes 2, 15 bis 17. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Also wir sehen, entweder oder. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, will ewig leben. Ich fand das interessant, diese Unersättlichkeit. Ne? Wenn man gereizt wird, etwas zu kaufen, so wie man es gekauft hat, stellt man fest, es gibt noch was Besseres. Ja, es geht dann immer weiter. Also wenn wir gucken, Eva sah, dass die Frucht gut war. Das ist die Befriedigung des Fleisches. Dass sie eine Wonne für die Augen war, das ist etwas Verlockendes. Oh, guck mal, wie schön das glänzt. Und begehrte es, weise zu werden oder begehrenswert, weise zu werden. Das ist die Besessenheit von Status und Bedeutung. Und diese drei Dinge, es kommen immer wieder vor. Und die Schlange gaukelte Eva vor, und tut es auch bei uns oder versucht es, dass Ungehorsam keine Konsequenzen haben würde. Ach, du wirst nicht sterben. Die Schlange schwärzte Gottes Motivation an. Er will nicht, dass du so bist wie er. Dabei hat Gott Adam und Eva, sagt die Bibel, in seinem Ebenbild geschaffen. Ja, also wir sind da geschaffen, so wie Gott zu sein, ne? Seine Güte zu reflektieren. Und das wurde dann halt angeschwärzt. Eva schluckte zuerst die Lügen und dann die Frucht. Zuerst die Lügen und dann die Frucht. Und was dann folgte, bewies diese Lügen. Also die Folgen waren Unschuld, Freiheit, Vertrautheit mit Gott und miteinander zerstört. Adam und Eva erkannten zum ersten Mal, dass sie nackt waren. Sie bedeckten sich mit Feigenblättern, weil sie sich schämten. Sie versteckten sich vor Gott, also Trennung dazwischen und zu Gott hin. Scham, Isolation und Abstand zu Gott waren die Folgen. Wie Gott gesagt hat, führt es zum Tod, Tod der Beziehung zu Gott, Tod der Intimität und Zugangs zum Schöpfer. Und sie haben versucht, das finde ich auch interessant, sie haben Feigenblätter genommen. Und der Feigenbaum, das ist das Einzige, was Jesus, als er auf der Erde war, verflucht hat. Und Feigenblätter symbolisieren das, was wir tun, um unsere geistliche Scham zu verstecken. Das, was wir dann nehmen. Und was hat Gott gemacht? Gott hat sie nicht bloßgestellt. Gott hat danach gerufen, wo bist du? Und dann nahm er Tierfelle, um sie zu bedecken. Danke, Dominik. Von Liebe bewegt, hat er ihre Schande bedeckt. Und der erste Tod in der Bibel war der Tod von einem unschuldigen Tier, um Sünde zu bedecken. Also wird die Versuchung immer drei Punkte enthalten. Sie wird scheinbar befriedigend sein, sie wird glänzen, sie wird beeindrucken und sie wird eine Lösung bieten, die in Widerspruch zu Gottes Wege steht. Ja? Es wird immer dann das Gegenteil von dem sein oder irgendwie dann an das Weg Gottes vorbeiführen. Und scheinbar wird sie einfach und folgenfrei sein und wenn wir die Lüge schlucken, kommt immer Scham, Isolation, Tod, Trennung von Gott, weil wir uns schämen. Da verlieren wir die Verbindung zu unserem Schöpfer. Warum gibt es das? Warum? Das ist eine Frage, die wir uns immer stellen. Warum muss es schwer sein? Ja. Eins können wir wissen, Gott ist gut. Das steht am Anfang. Gott ist gut, alle Zeit. Seine Wege sind Liebe. Seine Wege sind das, was er tut, ist gut. Er will uns segnen. Und der Widersacher wird immer versuchen, das anzuzweifeln, uns andere, bessere Angebote vor der Nase zu führen. Jesus wurde auch versucht. Und auch an genau diese drei Punkte. Er wurde zuerst mit Nahrung zur Befriedigung von körperlichen Bedürfnissen, er macht aus diesen Steine Brot. Und dann die Identität, zeig allen, wer du bist, so eine Abkürzung zum Ruhm. Und dann ein Angebot der Macht, all das kann dir gehören. Und wie hat Jesus dem Feind geantwortet? Das ist eine Frage, ob ihr noch wach seid. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben mit dem Wort. Und deswegen muss das hier rein. Die Bibel muss ins Herz. Deswegen lesen wir das Wort Gottes, damit wir ein Fundament haben, wie das Fundament, was Hestia beschrieb, dass wir wissen können, nein, das stimmt nicht. Gott hat das nicht gesagt. Gott hat, da steht was anderes geschrieben. Also ein weiser junger Mann, den ich seit viele, viele Jahre kenne, ich glaube, der ist heute nicht da, ist der David Jebio. Als er noch ganz klein war, da war der noch im Kindergarten, hat er Hagosse gefragt, Mama, warum hat Gott diesen Baum gepflanzt? Warum hat er das gemacht? Ne? Wenn er wusste, was passieren würde, warum hat er das gemacht? Und das ist die Frage, warum gibt uns Gott eine Wahl? Warum gibt es Versuchung? Warum gibt es Schwierigkeiten? Warum? Ne? Und diese Frage stellen wir uns dann immer wieder. Ne? Es wäre so viel einfacher gewesen, kein Baum. Ne? Es sind wie Eltern, die ganz kleine Kinder haben, die gehen durch die Wohnung und sie sichern alles ab. Steckdosen zu, dass das Kind nicht die Treppe runterfallen kann, dass alle Ecken da von den Tischen da abgepuffert werden, damit sie sich nichts tun. Aber irgendwann müssen Kinder lernen, eine Treppe zu steigen. Irgendwann müssen Kinder lernen, wie sie mit Messern umgehen. Die Eltern können nicht die ganze Zeit ihnen jede Gefahr aus dem Weg räumen. Ne? Und Gott will, dass wir mündig werden. Gott will gegenüber. Gott will, dass wir freiwillig seine Wege wählen, weil die Liebe immer freiwillig ist. Es ist aufgezwungen, dann ist es keine Liebe. Deswegen der Baum. Und wir haben, Gott gibt uns die Wahl. Gott gibt uns die Wahl, weil er uns damit vertrauen will. Manchmal ist Versuchung körperlich, also es ist vielleicht das Internet, etwas, was wir essen, trinken oder anfassen können. Aber eigentlich beginnt die Versuchung immer hier, in unserem Verstand. Und unsere Reaktion auf Probleme, auf Herausforderungen. Und ich fand es sehr bewegend, heute Morgen beim Briefing hat der Dominik dann erzählt, eigentlich hätte er seit 2 Tagen schlechte Laune wegen etwas, was sich nicht verändert hat. Und er hat sich entschieden, so wie ich dich verstanden habe, zu kommen, ne, zu dienen. Hat in Gottesdienstleitung das zu machen. Also nicht auf seine Emotion zu hören, sondern zu dienen, das zu tun, eigentlich, ja, wozu er berufen ist. Das ist unser eigentlicher Kampf. Wie gehen wir mit Herausforderungen um? Wie gehen wir mit unbeantworteten Gebeten um? Wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Warum Gott, warum muss das geschehen? Was tun wir dann? Wir gehen zum Ursprung zurück, zum Garten. Und wir erinnern uns daran, dass Gott gut ist. Gott ist gut. Eigentlich brauchen wir keine Erklärung. Wir brauchen ein hingegebenes Herz. Gott hinzugeben, zu sagen, ich preise dich für deine Güte. Gott hat diesen Baum gepflanzt, um uns die Wahl zu geben, ihm zu vertrauen. Die Versuchung ist immer sichtbar und wird vergehen. Alles, womit wir versucht werden, wird irgendwann vergehen. Und die Dinge, die ewig halten, die sind unsichtbar. Wir können Gott nicht sehen. Wir können die Folgen von Entscheidungen nicht sehen. Es ist ein Vertrauensschritt, aber die kommen. Gott ist gut. In schwierigen Situationen finden wir uns vor diesem Baum wieder, genau wie Eva. Wir haben die Wahl. Das ist eigentlich, was haben wir für eine Alternative? Wir können denen vertrauen, die niemals lügt, der gut ist und der uns liebt. Oder wir können uns auf unseren Verstand verlassen und wir wissen ganz genau, wie das ausgeht. Na? Also, wie wir unser Herz bewahren, das ist der Weg zum Leben oder Tod. Das ist die Wahl, wie Mose gesagt hat, ich lege vor euch die Wahl, Segen, Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Wenn ich mit Enttäuschung nicht umgehen kann, kann Gott mir nicht mit der Erfüllung meiner Träume vertrauen. Wenn ich nicht mit wenig Geld umgehen kann, kann Gott mir nicht mit viel Geld vertrauen. Am Anfang habe ich gesagt, dass die Wege Gottes mysteriös sind, dass es ein Mysterium ist. Und der Maß, in dem wir mit einem Mysterium umgehen können, bestimmt der Maß, in dem uns Gott Offenbarung anvertrauen kann. Ich sage es nochmal, wenn wir mit einem Mysterium umgehen können, Gott darin vertrauen, kann er uns mehr Offenbarung schenken. Und wenn wir damit ringen, ich verstehe das nicht, Gott, warum, ne, dann bleiben wir da stehen, dann bleiben wir da vor dem Baum stehen, bis wir diesen Schritt des Vertrauens machen, gehen. Du hast die Wahl. Als Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren, hat Gott sie nicht bloßgestellt, sondern mit einem Tierfell bekleidet. Ein unschuldiges Tier starb. Um ihre Schuld zu bedecken. Jesus ist das Lamm Gottes. Komplett unschuldig. Er starb, um unsere Scham, um unsere Schuld, alles, was wir verbocken, zu bedecken. Alles durch das Lamm. Er hat es nicht verdient. Wir haben es verdient. Er starb, als wir noch Sünde waren. Er hat den vollen Preis bezahlt. Es ist gemacht. Es ist vergeben. Und so oft kommt der Feind. Der Feind kommt mit Angebot und sagt, oh, probier's doch. Ist doch schön. Es sieht doch keiner. Macht's doch. Und so wie wir es machen, was macht denn der Feind? Oh, wie konntest du nur? Oh, schäm dich. Oh, wie. Und dann kommt der Scham. Und der Scham führt dazu, dass wir uns zurückziehen, dass wir nicht in Gottesdienst gehen, dass wir ungerne beten, dass wir zu Netflix gehen anstatt zur Bibel. Wir ziehen uns zurück, wir nehmen die Feigenblätter und wir verdecken unser Scham. Und für alle die Jesus nicht kennen, viele von uns haben diese Entscheidung getroffen, diese Wahl. Jesus, das Lamm Gottes, hat alle Schuld bezahlt. Alle Schuld. Es gibt nichts. Du denkst, oh, es gibt vielleicht etwas, was, wovor du dich immer schämst. Ja, wenn du es halt schwierig, vielleicht manche Leute in die Augen zu gucken, weil etwas dazwischen steht. Jesus hat es bezahlt. Scham ist nicht von Gott. Gott hat Adam und Eva nicht bloßgestellt. Er hat ihre Schuld zugedeckt. Er hat sie bekleidet. Und das, womit Jesus uns bekleidet, ist seine Gerechtigkeit. Und das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wenn wir Jesus annehmen, wenn wir sagen, Jesus, bitte bedecke meine Schuld mit deinem Blut, dann haben wir Zugang zum Vater. Dann sind wir gerecht, dann können wir vor ihm stehen, dann können wir frei in die Augen gucken, wir können einander in die Augen gucken, weil Scham keinen Platz hat vor Gott. Ich möchte dich nun einladen, wenn es etwas gibt, woran du jetzt denkst, etwas, was du getan hast, wo du diese Frucht genommen hast, wo du die Abkürzung genommen hast, das haben wir alle, lade ich dich ein, es Gott hinzuhalten. Es Gott hinzuhalten und zu sagen, Herr, das ist meine Frucht. Das ist der Punkt, wo ich nicht deinen Weg gewählt habe, wo ich einen anderen Weg gewählt habe. Und ich bete jetzt mit uns, Herr, wir halten dir diesen Scham hin. Wir nehmen die Feigenblätter weg Und ich bitte, Herr, dass du kommst. Ich danke, dass du uns mit dem Blut deines Lammes bedeckst, dass du uns Schuld vergibst, dass du Scham wegnimmst, dass wir frei in deine Gegenwart kommen können, dass wir nun die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Danke, Herr. Und ich komme im Namen Jesus gegen jeden Scham, gegen alles, was trennt, gegen alles, wo wir uns zurückziehen aus der Gemeinschaft der Heiligen. Alles, wo wir uns von dir, ja, wo wir uns in die Büsche verstecken. Und ich sage, das hat hier keinen Raum. Das Blut Jesus bedeckt uns, das Blut Jesus befreit uns von jeder Schuld. Und ich bete, Vater, schenke uns ein wachsames Herz. Vater, dass wir bei dir im Garten bleiben und die Schlange draußen lassen. Hilf uns, in der Intimität mit dir zu lernen, leben. Hilf uns, dich zu wählen und deine Wege zu wählen. Und falls es jemand gibt hier, und du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, Jesus dein Leben anzutrauen. Es ist die Entscheidung, die vor jedem steht. Und nur du kannst sie treffen. Deine Ehepartner nicht, deine Eltern nicht, deine Kinder nicht für dich. Falls es jemand hier gibt, ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und ich bitte die Gemeinde mitzubeten. Und da gibst du dein Leben Gott. Und das Blut des Lammes wird dich bedecken und dich befreien von jeder Schuld. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich bringe dir meine Schuld und meinen Scham. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst, dass dein Blut mich reinmacht. Ich glaube an dich, Jesus. Du bist jetzt mein Herr. Ich wähle dich.